ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. So langsam neigt sich Bachs Weimarer Zeit in unserer genauen Podcast-Betrachtung hier im Bach-Kanal dem Ende entgegen. Aber kurz vor dem Showdown gibt es noch ein besonderes Highlight. Man beachtet den doppelten Anglizismus hier, nämlich das Duell mit Louis Marchand. Cembalo-Musik von Louis Marchand war das, die Bach möglicherweise nicht gehört hat oder vielleicht nur teilweise. Das werden wir jetzt mal klären, denn es geht heute um diese etwas rätselhafte und auch oftmals überhöhte Begebenheit, die sich im Herbst 1717 in Dresden zugetragen hat. Nämlich ein Cembalo-Duell zwischen Johann Sebastian Bach und Louis Marchand. Bevor wir das, Michael, auseinandernehmen, waren solche Musikerduelle eigentlich üblich damals?
Ich glaube, üblicher als wir heute denken und als vielleicht auch dokumentiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass gerade so im Kontext von Hofgesellschaften, wo natürlich der Adel auch gerne irgendwie spannend unterhalten sein wollte, sowas vielleicht sehr viel häufiger vorkam, als es dokumentiert ist. Beispiele, die wir haben, ist Händel versus Domenico Scarlatti. Mhm. Da muss es ein Duell gegeben haben. Außerdem Mozart gegen Clementi. Mhm. Und. Es gibt natürlich auch diese Duelle, wo sie wirklich also sich geprügelt haben. Ja, die Anekdote besagt ja, dass der Händel und der Matteson aufeinander losgegangen seien.
Ohne Instrumente.
Und dass nur eine Partie die Händel unter seinem Mantel trug, irgendwie das Schlimmste verhindert hat. Also es gibt die, wobei ich schon den Eindruck habe, das berühmteste Duell ist das zwischen Bach und Marchand, wo ja dann der Treppenwitz ist, dass es wahrscheinlich gar nicht stattgefunden hat.
Also wir berichten heute über das berühmteste Musikerduell, das nie stattgefunden hat. Ja,
darauf können wir uns einigen.
Aber vielleicht erstmal, um dies genau einzuordnen, Wer war Louis Marchand?
Ja, also Louis Marchand, geboren in Lyon, war im Jahr 1717 48 Jahre alt. Mhm. Er hatte schon eine wirklich sehr ansehnliche Karriere als Organist gemacht, in verschiedenen französischen Städten tätig. Dann wird er der Organist am Hof des Königs in Paris oder Versailles, hat wirklich einen überragenden Ruf, mindestens in Frankreich, aber auch darüber hinaus als Orgel- und Cembalo-Virtuose, hat auch allerhand Noten drucken lassen, also Klavierbücher. Und dann geht er ab 1716 auf so eine Art, heute würde man sagen, Tournee durch Deutschland. Und Fakt ist, er landet dann irgendwann in Dresden und da bleibt er auch länger.
Und diese Station in Dresden war natürlich sicher kein Zufall, denn dieser Ort war für Musiker, wenn man in Deutschland war, der Bezugsort schlechthin.
Naja, erstens ist eben wirklich der Dresdner Hof reich, also dort ist viel Kohle da. Es ist auch ein Hof, wo klar ist, der Kurfürst würde theoretisch auch Musiker anstellen, die jetzt nicht nur aus der Region sind. Also das ist einfach mal keine kleine Residenz, sondern hier ist auch das Musikerpersonal durchaus europäisch. Ja, da landet er, wir hatten es ja in der letzten Folge erwähnt, ne? Es gibt ja tatsächlich diese Belege, dass Mitglieder der Dresdner Hofkapelle eben auch nach Paris reisen. Vielleicht war dort auch schon irgendwie so eine Art Weiche gestellt worden, dass eben für Marchand so eine Art Einladung vorlag oder mindestens so eine halb ernsthaft ausgesprochene. Jetzt landet er da letztlich und scheint auch totalen Eindruck gemacht zu haben. Also man munkelt, der Kurfürst will ihn fest in seine Dienste nehmen und auch irgendwie zu einem extrem hohen Gehalt, was da jetzt nur wirklich Wahres dran ist, was da einfach nur Gerüchte waren, inwiefern da auch Neid und Missgunst eine Rolle gespielt hat. Das wissen wir nicht, aber all das kann sein.
Also offenbar gab es ja dann im Orchester nicht nur Zustimmung dazu. Kannst du das ein bisschen noch hinterfüttern oder ist das eher Spekulation?
Gab's und wir kommen gleich eigentlich zu dem Hauptbericht, der uns alles überliefert. Aber mal vorausgeschickt, also offensichtlich Widerstand in der Hofkapelle. Man findet den Marchand wahrscheinlich arrogant, besserwisserisch und will jetzt, glaube ich, vor allem erreichen, dass der entzaubert wird. Entzaubert so, dass eben auch die Hofgesellschaft und namentlich der Kurfürst merken, der kocht auch nur mit Wasser. Und so landen sie dann eben bei der Idee, den Bach einzuladen, um eben genau dafür zu sorgen.
Und wie ist uns das jetzt überliefert? Das musst du aber jetzt mal genau bringen. Das ist jetzt eine schöne Geschichte.
Genau. Aber ich habe jetzt noch bewusst rumgeeiert, weil man muss sagen, die ganze Geschichte steht damals nicht in der Zeitung. Ohnehin, das Zeitungswesen ist noch nicht so ausgeprägt. Und tatsächlich ist diese Geschichte rund um den Wettstreit in der Welt, vor allem weil Bach selbst sie später erzählt hat und ganz intensiv scheint er sie seinen Söhnen erzählt zu haben. Weil die entscheiden im Jahr 1753, als dann der Nekrolog auf Bach geschrieben wird, also namentlich von Karl Philipp Emanuel Bach und dem Bach-Schüler Johann Friedrich Agricola, diese Geschichte in den biografischen Abriss Johann Sebastian Bach mit hineinzunehmen. Und die wird sehr ausführlich erzählt, eigentlich so ausführlich wie nichts anderes. Soll ich einfach mal vorlesen?
Ja, mach mal.
Den Hergang, weil das würde jetzt das, was ich jetzt alles so gesagt habe, nochmal erläutern. Also und warum ich auf diese Schlussfolgerung komme.
Und Quellenkritik machen wir später.
Ja? Gut, 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 sehr gut. Also, Zitat aus dem Nekrolog. Das 1717. Jahr gab unserem schon so berühmten Bach eine neue Gelegenheit, noch mehr Ehre einzulegen, also noch mehr Ehre zu erhalten. Der in Frankreich berühmte Klavierspieler und Organist Marchand war nach Dresden gekommen, hatte sich vor dem König mit besonderem Beifalle hören lassen und war so glücklich, dass ihm königliche Dienste mit einer starken Besoldung angeboten wurden. Ja, also es stand im Raum, dass er für irre Kohle, also für einen Messi-Gehalt gewissermaßen in die Dienste genommen wird. Jetzt weiter der Nekrolog. Der damalige Konzertmeister in Dresden, Volumier, das ist Jean-Baptiste Volumier, kein Deutscher übrigens, schrieb an Bach, dessen Verdienste ihm nicht unbekannt waren, nach Weimar und lud ihn ein, ohne Verzug nach Dresden zu kommen, um mit dem hochmütigen Marchand einen musikalischen Wettstreit um den Vorzug zu wagen. Ja, also Volumier, gewissermaßen als Sprecher der Hofkapelle, hat diese Idee oder setzt sie um, den Bach einzuladen, klar mit dem Ziel eines musikalischen Duells. So, jetzt weiter. Bach nahm diese Einladung willig an und reiste nach Dresden. Volumier empfing ihn mit Freuden und verschaffte ihm Gelegenheit, seinen Gegner erst verborgen zu hören. Bach lud hierauf den Marchand durch ein höfliches Handschreiben, in welchem er sich erbot, alles, was ihm Marchand musikalisches aufgeben würde, aus dem Stegreife auszuführen und sich von ihm wieder gleiche Bereitwilligkeit versprach, zum Wettstreiter ein. Also das nochmal in modernem Deutsch. Also er bot praktisch an, er würde alles, was ihm Marchand aufgibt, aus dem Stegreif ausführen, aber es müsste umgekehrt genauso laufen. Gewiss eine große Verwegenheit. Marchand bezeigte sich dazu sehr willig. Tag und Ort wurde nicht ohne Vorwissen des Königs angesetzt. Also es wurde praktisch eigentlich alles gemacht, was man auch für das echte handfeste Duell macht. Ja, also die Herausforderung in einem ordentlichen Handschreiben. Es wird Zeit und Ort festgelegt. Das Ganze wurde auch mit Vorwissen des Königs, das ist einfach der sächsische Kurfürst, der ja zugleich König in Polen ist, kein geringerer als August der Starke, dem wird das auch mitgeteilt und er sagt wahrscheinlich auch sein Kommen zu. Das ist ja der Hofkapelle ganz wichtig, weil die ja damit erreichen wollen, dass August dem Starken die Augen geöffnet werden, dass eben der Marchand nur mit Wasser kocht.
Wenn auch mit französischem Wasser. Ja, nee, mach mal weiter.
So, jetzt kommt natürlich das Überraschende, also wir sind jetzt alle gespannt, wie geht's aus. Ja, und das waren damals wahrscheinlich auch die ganzen Mitglieder der Dresdner Hofgesellschaft. Also, Zitat weiter, Nekrolog. Bach fand sich zu bestimmter Zeit auf dem Kampfplatze, was für eine Metaphorik,
die Rhetorik ist Wahnsinn.
Auf dem Kampfplatze in dem Hause eines vornehmen Ministers ein, da gehen wir übrigens davon aus, dass das der Minister Fleming war, wo eine große Gesellschaft von Personen von hohem Range beiderlei Geschlechts, also Frauen auch, versammelt war. Marchand ließ lange auf sich warten. Endlich schickte der Herr des Hauses in Marchands Quartier, um ihm, im Falle er es etwa vergessen haben möchte, erinnern zu lassen, dass es nun Zeit sei, sich als ein Mann zu erweisen. Ja, also es wird praktisch ein Diener geschickt nach einer gewissen Zeit. Wirklich krasse Rhetorik. Zeit, sich als ein Mann zu erweisen. Man erfuhr aber, und jetzt kommt's, zur größten Verwunderung, dass Monsieur Marchand an eben demselben Tage in aller Frühe mit der Extrapost aus Dresden abgereist sei. Bach, der also nunmehr allein Meister des Kampfplatzes war, hatte folglich Gelegenheit genug, die Stärke, mit welcher er wieder sein Gegner bewaffnet war, zu zeigen. Er tat es auch zur Verwunderung aller Anwesenden. Der König hatte ihm dafür ein Geschenk von 500 Talern bestimmt. Allein durch die Untreue eines gewissen Bedienten, der dieses Geschenk besser brauchen zu können glaubte, wurde er darum gebracht und musste die erworbene Ehre als die einzige Belohnung seiner Bemühungen mit sich nach Hause nehmen. Sonderbares Schicksal. Ein Franzose lässt eine ihm angebotene dauerhafte Besoldung von mehr als 1000 Talern freiwillig im Stiche und der Deutsche, dem jener doch durch seine Flucht augenscheinlich den Vorzug einräumet, kann nicht einmal eines ihm von der Gnade des Königs ein für allemal zugedachten Geschenks teilhaftig werden. Übrigens auch was für eine Schilderung voller Ressentiments. Ja, ich meine, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt. Ne? Ich meine, das sind ja jetzt hier Autoren, ja, die Bach-Söhne. Mitte des 18. Jahrhunderts, da ist das 19. Jahrhundert mit deutsch-französischem Krieg und so weiter noch nicht gewesen. Aber was hier schon alles so mitschwingt, krass, oder?
Oder noch mitschwingt.
Ja, oder noch, kann man auch sagen.
Ja. Ist für mich auch sehr erstaunlich, weil es ja einfach gar nichts mit der Sache zu tun hat, dass das jetzt ein Franzose ist, sondern dass der halt schnöselig ist. Darum geht es ja eigentlich. Lieber Michael, das klingt alles sehr konstruiert, muss ich sagen. Ja,
stilisiert.
Deswegen möchte ich fragen, wie glaubwürdig ist denn das jetzt? Was haben wir denn an Fakten? War der Marchand wirklich da? Wohl ja.
Ja, also es gibt ganz schmale Belege dafür, dass er tatsächlich in Dresden gewesen ist. Und ich denke auch grundsätzlich wird die Geschichte stimmen. Also der Bach ist gewiss nach Dresden gereist und sicherlich wird es da auch dieses musikalische Kräftemessen Fragezeichen gegeben haben oder mindestens anberaumt gewesen sein. Und wenn man jetzt eben ganz genau hingeht und mal die unterschiedlichen Versionen dieser Geschichte, die tatsächlich erzählt werden, es ist nicht nur der Nekrolog, zusammennimmt. Der große Musikwissenschaftler Werner Breik hat das mal sehr schön im Bach-Jahrbuch gemacht und das gewissermaßen überlieferungsgeschichtlich bewertet. Da kommt man schon dazu, dass erstmal an der Tatsache dieses Zusammentreffens kein Zweifel bestehen kann. Aber es gibt schon ein bisschen Fragezeichen, was jetzt die Details betrifft. Also etwas früher als im Nekrolog wird die Geschichte schon erzählt, nicht ganz so vollständig, in diesen berühmten Verteidigungsschriften, die Johann Abraham Birnbaum Ende der 1730er Jahre schriftlich niederlegt. Das war ja der Anwalt Bachs in der berühmten Scheibe-Kritik. Ja, Johann Adolf Scheibe, der dann im Kritischen Musikus, einer Hamburger Zeitschrift, 1737 sagt, Bachs Musik ist schwülstig, düster, wieder die Natur, viel zu schwer. Und er denkt rein instrumental und die Sänger können das alles nicht schaffen. In seiner Verteidigungsschrift Birnbaum klingt auch dieses Duell an und das passt auch halbwegs zu dem, was jetzt im Nekrolog beschrieben ist. Wobei ich schon denke, diese Nekrolog-Variante, die müssen wir davon ausgehen, das ist die Art und Weise, wie Bach selbst diese Geschichte erzählt.
Ja.
Weil jetzt einfach die Söhne fixieren. Es gibt dann noch einen wichtigen anderen Überlieferer von Varianten dieses Wettstreits, das ist Friedrich Wilhelm Marburg, Komponist und auch Musikschriftsteller, so im Berliner Umfeld. Der behauptet auch von sich, dass ihm Bach die Geschichte selbst erzählt habe. Der vergleicht übrigens Bachs Sieg über Marchand mit dem von Caesar über Pompeius. Ja, ganz hohes Regal. Und später allerdings, der hat mal so eine Sammlung vorgelegt, Legende einiger Musikheiligen. Das ist ein Buch voller Musikergeschichten, Anekdoten, wo man nie genau weiß, ist es jetzt 100%ig wahr, ist es nur 10%ig wahr oder ist es komplett erlogen und erstunken. Aber hier ist interessant, dass gesagt wird, es hätte tatsächlich erstmal ein gemeinsames Musizieren der beiden bei Hofe gegeben. bei dem auch eben Bach ein Thema aufgegriffen hätte, über das Marchand vorher schon eine Variation gemacht hätte. Das würde auch ganz gut, sagen wir mal, zu dem passen, was ich vorhin berichtet habe, praktisch das Design des Duells. Ja, dass man sagt, also Bach würde praktisch jedes Thema, was Marchand spielt, aufgreifen und fortspinnen und umgekehrt. Und dass es erst danach die Herausforderung zu einem offiziellen Duell gegeben habe. Aber auch da heißt es, Marchand sei dann abgereist. Wir haben noch einen anderen Überlieferungsträger, das ist Jakob Attlung, bekannter Erfurter Organist. Auch der behauptet, dass Bach ihm die Geschichte selbst erzählt hat und es geht auch wieder in diese Richtung. Ja, und letztlich müssen wir ja sagen, am Ende sollten wir schon dem Bach grundsätzlich glauben. Vielleicht das größte Fragezeichen würde ich jetzt wirklich machen, war das Duell vielleicht der einzige Grund, warum Marchand dann abgereist ist oder wird da vielleicht irgendwas noch ein bisschen hochstilisiert, was vielleicht nicht ganz so krass war. Hat der eine den anderen heimlich beim Üben belauscht, also hat Marchand den Bach sozusagen belauscht und hat daraufhin irgendwie kalte Füße gekriegt, das können wir jetzt nicht so richtig sagen.
Nun klingt ja schon dieser Bericht im Nekrolog eigentlich wie ein Drehbuch, ja, wie etwas sehr Konstruiertes. Hat das auch Folgen gehabt für die Rezeption dann? Ich meine, es gibt ja kaum eine schönere Szene, als zu sagen, der Gegner tritt gar nicht erst an, so ja, grandios ist Bach. Ja. Also total das Denkmal ganz hoch. Nein. Wurde das immer mal wieder benutzt?
Na klar, also da müssten wir jetzt natürlich Knut Elstermann hier haben, der uns das wunderbar aufdröseln würde, in welchen aller Bach-Filme das so vorkommt. Aber es ist eine filmreife Anekdote und ich glaube in dem DDR-Bach-Film,
der setzt damit ein, der beginnt damit.
Da ganz prominent und ich finde auch, also wer das gerne mal vor Augen geführt haben will, der sollte genau diesen Film sich anschauen. Ja.
Gut, zurück mal zu den Fakten und damit auch zum Abschluss dieser Episode in Bachs Leben. Wie muss man sich jetzt Bach vorstellen nach diesem Duell? Ich meine, wenn wir das jetzt so glauben, war das ja ein Riesentriumph für ihn. Mhm. Und dann auch die erste Begegnung mit dem Kurfürsten, mit diesem mächtigen Mann, zumindest indirekt. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen, als er dann nach Weimar zurückkam? Was hatte das für Konsequenzen?
Na, lieber Bernhard, bevor ich dir diese Frage so gut ich es kann beantworte, würde ich auch nochmal laut die Frage stellen. Bach hat ja dann tatsächlich den Kampfplatz, so war ja die Rhetorik, genutzt, um eine Show abzuziehen musikalisch. Was hat er da eigentlich gemacht? Mhm. Mit was hat er die Leute dann derart verzückt, als er allein Meister des Kampfplatzes war? Mhm. Da fällt mir immer sofort die chromatische Fantasie und Fuge ein, muss ich ehrlich sagen. Ist das vielleicht möglicherweise ein Stück gewesen, was dort seinen Anfang nahm? Es müssen ja wirklich Showpieces gewesen sein. Ja. Und die chromatische Fantasie wäre für mich wirklich der Soundtrack zu diesem Moment, wo er dann die Chance hat zu brillieren. Tatsächlich musste ja irgendwann in dieser Zeit Ende Weimarer, früher Köthener Zeit entstanden sein. Darauf deutet die nicht ganz einfache Quellenlage hin. Ja, und dann würde ich mal sagen, wird es für den Bach ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Also erstmal diese Tatsache, dass offenbar der ausgelobte Preis 500 Taler war. Also das ist weit mehr als ein Jahresgehalt. Das ist richtig viel Kohle. Da würde ich mal denken, wird schon Bach das Herz gehüpft haben. Und jetzt wurde das aber veruntreut, aber offenbar von so einer Person, der Name wird ja nicht genannt, wo Bach sich irgendwie nicht getraut hat, das irgendwie anzuzeigen. Ist das der Minister selbst oder was ist da passiert? Also das klingt irgendwie merkwürdig. Ja. So, also da könnte ich mir auch vorstellen, große Enttäuschung. Was aber geblieben sein wird für den Bach. Also wir müssen ja das Ganze datieren, so auf September 1717. Haben wir ja eine Situation, Bach wartet eigentlich, und zwar inzwischen wahrscheinlich relativ sauer, darauf, dass er endlich zum Kapellmeister in Weimar ernannt wird und glaubt schon selbst nicht mehr dran. Hat sich ja inzwischen auch in Gotha vorgestellt und kommt sicherlich was jetzt den Ruhm betrifft, den er eingefahren hat, mit breit geschwellter Brust nach Weimar. Und, was wir ja auch wissen, was nur der Herzog noch nicht wusste, er hatte schon Anfang August Fakten geschaffen. Er hatte nämlich gewissermaßen per Handschlag und sogar auch schon mit einer Unterschrift dem Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen versprochen, ich werde dein Kapellmeister. Es gab auch ein Handgeld, 50 Taler auf die Hand, am 7. August 1717. Zum Zitat, so steht es in den Köthner Rechnungsbüchern, zum gnädigsten Rekompens bei der Kapitulation. Also wenn er sich jetzt ordentlich entlassen lässt. So, und jetzt kommt er zurück und ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich jetzt erst dem Wilhelm Ernst, dem Weimarer Herzog, gegenübergetreten ist und gesagt hat, was los ist. Übrigens, ich gehe da jetzt nach Köthen und alle anderen haben ja begriffen, was ich wert bin, nur du nicht. Irgendwie so muss er sich ja aufgeführt haben, jedenfalls in einer Art und Weise, dass der Herzog sagt, jetzt ist Schluss mit Lüstlich, jetzt zeige ich mal, wer eigentlich der Chef in Weimar ist. Und das endet ja dann darin, dass er eben unter Arrest gesetzt wird. Also ich glaube, diese Monate August, September, Oktober, November 1717 müssen ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein für Bach. Und jetzt will ich aber nochmal betonen, Bach ist das eine, der kann also vor Stolz und Stärke wahrscheinlich kaum laufen. Ich frage mich immer ein bisschen, wie hat das eigentlich die Maria Barbara gefunden, die da mit den kleinen Kindern zu Hause ist. Und Johann Sebastian spielt ja gewissermaßen mit dem Feuer, wenn er da im Grunde sich erstmal vorzeitig verpflichten lässt an einen anderen Hof, das erstmal offenbar in Weimar verheimlicht, dann aber eben auch dort einen auf dicke Hose macht. Das war brandgefährlich. Also insofern würde ich mal sagen, aufregende Zeiten im Hause Bach. Und es gab wahrscheinlich viele schlaflose Nächte, nicht nur bei Johann Sebastian Bach, sondern auch bei Maria Barbara.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.